Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, es ist wieder mal soweit. Wir haben das erste halbe Jahr des Kirchenjahres hinter uns. Und ich finde das so interessant, weil das ist eigentlich immer so wie so ein Glaubenskurs, das erste halbe Jahr. Wer mit dem Kirchenjahr vertraut ist, ne, jeder Sonntag hat einen Namen und an jedem Sonntag geht es um irgendein Thema. Das geht jetzt auch noch so weiter, aber das erste halbe Jahr ist geprägt von ganz vielen Feiertagen. Wir haben im Advent die Ankunft eines Friedenskönigs gefeiert und haben uns dann Weihnachten überraschen lassen, davon, dass ein Baby geboren ist. Jesus als kleines Kind, das selbst in den dreckigsten Stall dieser Welt kommen möchte. Epiphanias, die Zeit direkt danach, hat uns klar gemacht, dass Jesus nicht das kleine Baby bleibt, sondern dass er bei aller Menschlichkeit doch auch der Sohn Gottes ist, der Wunder tun kann. In der Passion und in Ostern haben wir gelernt, dass mächtige Wunder und weise Worte nicht ausreichen, um uns in Verbindung mit Gott zu bringen. Dafür ist Gott bis zum Äußersten gegangen. Und Jesus ist am Kreuz dafür gestorben. Und er ist nicht tot geblieben. Das ist das Allerwichtigste. Er hat den Tod überwunden. Und die letzten beiden Lektionen, die wir gelernt haben, dass Jesus wirklich wieder zurück in den Himmel geht. Jesus bleibt nicht hier, den kann man sich nicht so einfach so greifen, auch als Auferstandener nicht. Aber er schenkt uns, das ist viel wichtiger und viel besser für uns als Welt und als Christen, er schenkt uns den Heiligen Geist. Er ist bei uns und zwar bei jedem von uns mit seinen ganz speziellen Neigungen, aber auch Schwierigkeiten und seiner eigenen Biografie. Und jetzt, heute feiern wir Trinitatis. Und man kann so ein bisschen schon erraten, Tri hat was mit drei zu tun. Und es gab tatsächlich einen Kirchenvater, der versucht hat, die Dreieinigkeit in diesen Begriff reinzubringen oder das auch getan hat. Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und für mich ist das im Bild gesprochen. Die Trinitatiszeit ist ja eine lange Zeit. Ja. Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter Sonntag nach Trinitatis, 22. Sonntag nach Trinitatis. Also da gibt es ein paar Sonntage. Und das ist jetzt quasi, wir werden jetzt nach den ganzen Feierlichkeiten raus entlassen in die Welt, bildlich gesprochen. Und jetzt ist Alltag. Jetzt wird Glaube gelebt im Alltag. Und die ganzen kommenden Sonntage drehen sich eigentlich immer darum. Also wie machen wir das? Nächste Woche zum Beispiel geht es um Nächstenliebe, um Gemeinschaft. Wie gehen wir damit eigentlich um? Aber heute noch nicht. Wie soll jetzt der Alltag also als Christ deutlich werden? Und wir werden in diese Zeit geschickt mit einem, wie ich finde, mit einem ziemlich krassen Bild. Und ich lese euch mal den Predigttext vor. Der kommt aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. Und da steht Folgendes. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll von Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Wir werden wieder einmal mit einem sehr speziellen Bild von Gott konfrontiert. Jede Form von Einschränkung, die wir so im Alltag machen mit Gott, und da gibt es ja einige, da stelle ich mich ganz vorne an. Das passiert einfach von ganz alleine. Ne? Wir leben so unseren Alltag und wir haben halt eine Vorstellung von Gott. Und damit wir Gott irgendwie in unseren Kopf kriegen, da ist Gott eben der Kumpel und der Freund zum Beispiel. Das ist kein falsches Bild, aber ja, es hat so seine Schwierigkeiten. Oder für manche ist Gott so der Zusatz des Alltags, die optionale Moralinstanz. Gott hat immer noch eine Idee, wie es besser geht, wie man sich moralisch verhalten sollte. Oder für den einen oder anderen ist Gott so die Würze, das spannende Extra meines Lebens. Ja, so wie so das Gewürz, was man noch so obendrauf träumt. Ja. Oder Gott als der Greifbare, beziehungsweise Gott als der Begreifbare, den ich mir in meinem Kopf fassen kann. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber versuch mal selber, wie gesagt, ich stelle mich da ganz vorne an, aber will das jetzt gar nicht hören, aber stell dir mal selber vor, überleg mal, wo du dir Vorstellungen von Gott gemacht hast und wo du Gott vielleicht so ein bisschen in die Tasche gesteckt hast. Wo du dir mit Bildern dir beholfen hast, um Gott irgendwie fassbar zu machen. Wo wir Gott nicht den sein lassen, wo wir der ist, sondern wo wir ihn uns ein bisschen zurechtlegen, damit wir besser mit ihm umgehen können. Aber hier begegnet Jesaja ein überfordernder Gott in seiner Größe und in seiner Herrlichkeit. Er kann es überhaupt nicht fassen. Der Saum des Gewandes füllt den Tempel. Der Tempel war das Herrlichste und Größte, was sich die Israeliten damals vorstellen konnten. Und der Saum des Mantels, das ist vielleicht, ich weiß nicht, also vielleicht kennt sich da jemand besser aus, aber der Saum ist nicht besonders groß. Das ist das, was man unten umnäht am Gewand. Das ist so viel. Das füllt den gesamten Tempel aus. Wir kennen ja alle große Kirchen, hochgebaut. Mittlerweile fragt man sich, wer soll die Heizkosten bezahlen? Aber die sind ja nicht umsonst so groß gebaut. Diese Kirchen sollen ja etwas von der Größe Gottes deutlich machen. Da soll man reinkommen und denken, wow. Und denken, wow, also Gott ist so groß. Aber wenn es nach Jesaja geht, das Pustekuchen, das ist alles nur viel zu klein. Der kleine, umgenähte Rand füllt den ganzen Tempel aus. Und dann diese Engel, die Seraphim, ich habe vorhin schon gesagt, mit Feuer und Flamme kommt noch mal was. Seraphim heißt übersetzt die Brennenden, also die brennen schon an sich. Der hätte die Kohle wahrscheinlich auch so nehmen können vom Altar, aber egal, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber die machen die Größe Gottes noch deutlicher. Ich will gar nicht so sehr auf die Flamme, auf diese Flügel oder sowas eingehen. Da kann man viel spekulieren. Viel wichtiger ist, was sie sagen. Alle Länder sind der Ehre Gottes voll. Alle Länder sind der Ehre Gottes voll. Die Israeliten haben sich vorgestellt, Gott ist hier. Im Tempel ist Gott zu finden. Hier haben wir ihn. Da ist er. Und wenn du in den Tempel kommst, dann kannst du Gott anbeten. Und man hat sich schon vorgestellt, ne, Gott ist ja größer, es war irgendwie schon klar. Aber die Engel bringen es nochmal auf den Punkt. Leute, glaubt bloß nicht, dass Gott irgendwo festzuhalten ist. Alle Länder sind seiner Ehre voll. Und was heißt das? Es gibt ja Länder, wo wir denken, da wird doch Gott niemand die Ehre geben, oder? Das sind Länder, die sind dominiert von einer anderen Religion oder so. Das konnte man doch damals auch noch nicht behaupten, dass alle Länder Jahwe angebetet haben, oder? Vielleicht erinnert ihr euch an diese Szene, als Jesus nach Jerusalem einzieht und die Menschen toben und sind total außer sich und freuen sich, dass Jesus kommt und loben ihn, weil er hat vorher Wunder getan. Und da kommen die Pharisäer und sagen, Jesus, Alter, bring deine Jünger zur Raison. Also die sollen hier nicht so rumschreien, was soll denn das? Das ist viel zu laut. Und Jesus sagt, wenn die nicht feiern, wenn die jetzt nicht laut rufen dürfen, dann schreien die Steine. Die Schöpfung hat ein Verständnis davon, wer Gott ist. Und die Schöpfung betet Gott an, ob wir Menschen das machen oder nicht. Ob wir uns gerade so fühlen oder nicht. Die Schöpfung hat offensichtlich ein Verständnis davon, wer Gott ist und gibt ihm die Ehre. Nicht, weil sie gezwungen wird, sondern weil sie es ja sicherlich irgendein Verständnis davon hat. Und diese Engel, das muss man sich mal vorstellen, diese Engel, es ist nicht, dass Gott spricht und der ganze Tempel bebt, sondern die Engel, die noch nicht mal so groß sind wie Gott oder die irgendwie, die rufen heilig und der ganze Tempel bebt. Die Szene, die Jesaja da erlebt, das muss umwerfend sein. Das muss ein, ich weiß gar nicht, was das mit einem alles macht. Gott bekommt die Ehre. Und warum bekommt er die Ehre? Weil Gott gerecht ist. Weil Gott nicht eine gerechte Idee hat oder weil Gott kommt und sagt, Leute, lasst uns mal alle ein bisschen gerechter sein. Ich habe da so, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mir das angelernt, ich habe da mal einen Kurs besucht und jetzt möchte ich gerecht sein, bei mir funktioniert es ganz gut, jetzt seid auch mal ihr ein bisschen gerecht. Nee. Gott ist die Gerechtigkeit. Er ist die Gerechtigkeit. Und wie sehr sehnen wir uns nach Gerechtigkeit? Wo haben wir im Alltag überall mit Ungerechtigkeit zu tun und wünschen uns eigentlich, dass es gerecht zugeht? Wer kriegt wie viel? Kriegen Hartz-IV-Empfänger zu viel oder zu wenig? Müssten die noch mehr kriegen? Oder ist das, haben die gar nicht verdient? Ist es gerecht, was ich als Gehalt bekomme? Müsste ich mehr bekommen? Müsste ich weniger bekommen? Wie ist das? Wer spricht da eigentlich recht? Wir sind unser ganzes Leben, wir sind die ganze Zeit dabei, Gerechtigkeit auszutarieren und uns zu fragen, was ist richtig, was ist falsch, ist zu viel, ist zu wenig. Darum dreht sich extrem viel. Es sind nicht nur die Kinder, die da die ganze Zeit ein Problem damit haben. Wer kriegt das größte Stück und ist das jetzt gerecht? Und der hat schon so viel gucken dürfen und ich darf auch noch meine Guckzeit verbrauchen. Solche Dinge. Das machen wir auch als Erwachsene. Wie schön wäre es, wenn einfach Gerechtigkeit gesprochen würde. Wenn einer einfach sagen würde, so ist es jetzt, fertig. Das wäre schön, oder? Ist das eine schöne Vorstellung? Ah, ich weiß nicht. Also der erste Gedanke ist natürlich, ja, das wäre gut. Jesus erzählt ein Gleichnis von Arbeitern im Weinberg. Die haben nicht so eine gute Erfahrung damit gemacht. Da haben welche früh angefangen zu arbeiten und da haben welche abends angefangen zu arbeiten. Und am Ende haben sie alle das gleiche Geld bekommen. Und Gott sagt, das ist gerecht. Das ist mein Geld. Und was ich denen gebe, ist meine Sache. Das ist gerecht. Das fanden die, die früh angefangen haben, die fanden das nicht so cool, mussten sich aber damit zufrieden geben. Was ist gerecht? Und es ist Gottes Gerechtigkeit, nicht deine Gerechtigkeit. Das Ding ist, Jesaja steht da und er begegnet Gott. Und Gerechtigkeit ist eigentlich cool. Aber Gott ist so gerecht, dass der Nebeneffekt, den Jesaja spürt, ist, wie ungerecht er ist. Wie ungerecht seine eigene Natur ist. Es ist nicht so, dass Gott sagt, Jesaja, du armer Sünder, knie nieder vor mir. Sagt er nicht. Er sagt erstmal gar nichts. Jesaja begegnet Gott und in der Begegnung mit Gott sagt er, ich muss vergehen, ich habe Gott gesehen. Diese Gerechtigkeit, das bin ich nicht. Von dieser Gerechtigkeit bin ich so weit entfernt, da komme ich um. Jesaja spürt diese Diskrepanz und er fühlt sich einfach nur falsch. Er sagt, damit habe ich nichts zu tun, das ist mir zu viel, das kriege ich nicht hin. Und auch wir müssten uns so fühlen. Auch wir müssten eigentlich so denken wie Jesaja und müssten sagen, ich werde dem nicht gerecht. Auch der Gerechteste unter uns, der sich Mühe gibt wie verrückt, würde merken, ich bin gegenüber der Gerechtigkeit Gottes, habe ich nichts zu sagen. Wenn uns nicht Lukas 19 zur Hilfe kommen würde. Lukas 19, Vers 10. Da steht der rettende Satz. Nämlich, da steht, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das ist unsere Rettung. Jesus, der uns aufsucht, der bei uns anklopft und der uns gerecht machen möchte. Gott ist immer noch gerecht. Er bleibt derselbe. Gott ist souverän. Er bleibt die Gerechtigkeit. Aber Jesus möchte uns gerecht machen. Die Liebe Gottes schickt den Sohn als Rettung für uns Menschen. Jetzt gibt es aber noch ein kleines Problem. Zu Gottes Gerechtigkeit und Größe gehört, dass Gott die Ungerechtigkeit dieser Welt sieht. Gott stumpft nicht irgendwann ab, so wie wir, und sagt, ach, die Kinder in Bangladesch, ich habe es gesehen, da habe ich mich aber richtig geärgert. Aber jetzt ist auch irgendwann mal wieder gut, ne? Muss ja auch mal gut sein. Und ich werde schließlich von Klimaklebern belästigt, da muss ich mich jetzt um was Neues kümmern, dass die Kinder können mich nicht mehr stören. Oder diese hungernden Menschen in Afrika oder sonst überall auf der Welt. Ja, gut, also man hat's gesehen, ne, ist gut. Und die Frauen in versklavter Prostitution ist ein Problem, erkenne ich an. Aber was soll man machen, ne? Das sind so Systeme, da kann man jetzt auch nichts. Lass mal. Nein, es ist so nicht. Gott sieht das alles und weil alles seine Geschöpfe sind, nimmt er diese Ungerechtigkeit wahr. Und ich persönlich habe lange nicht verstanden, warum immer davon geredet wurde, von Zorn Gottes. Ich habe mir gedacht, ja, was soll denn das? Immer, was ist denn das für ein blödes Druckmittel, immer zu erzählen, Gott ist zornig, immer so ein Bild aufrechtzuerhalten. Aber irgendwann hat es bei mir selber Klick gemacht und ich dachte, ja, wenn Gott jede Ungerechtigkeit wahrnimmt, Jedes misshandelte Kind, jede misshandelte Frau und Mann und alle Ungerechtigkeit, Menschen, die mundtot gemacht werden und, verstehe ich, dass Gott zornig ist. Und da sind wir noch gar nicht bei dem, was wir alles so verzapfen, bei den Ungerechtigkeiten, bei den fiesen Worten, die wir sprechen, um andere zu verletzen. Da sind wir noch gar nicht. Es gibt so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Gott sieht das alles und er nimmt es wahr. Und der gibt Jesaja einen Auftrag. Ich habe nur so weit vorgelesen, dass Jesaja sagt, ich mach's. Ja? Aber Gott redet noch weiter und er gibt Jesaja einen ganz komischen Auftrag. Er sagt nämlich, geh hin und rede zu meinem Volk, soweit so, okay, und sagt, höret und versteht es nicht, seht, aber merkt es nicht. Höret und versteht es nicht, seht, aber merkt es nicht. Was soll das denn? Dann kann er es ja auch lassen. Also er muss ja gar nicht reden, dann verstehen sie es auch nicht. Das ist ja gut. Hat mal Arbeitskraft gespart. Warum soll er das machen? Und dasselbe oder so sehr ähnlich, wir lesen gerade in der Bibelstunde Jeremia, da kommt das genauso vor. Da sagt Gott, bete nicht für sie. Bete nicht, dass sie gerettet werden, dass ich gnädig bin. Und Jesus zitiert diesen Satz aus Jesaja sogar ziemlich genau, nachdem er seinen Jüngern ein Gleichnis erklärt hat. Und die haben sich gewundert, warum redet Jesus in Gleichnissen? Das ist wie so Rätsel. Und Jesus sagt, dass sie hören und nicht verstehen. Das ist ja komisch. Will Gott gar nicht, dass wir gerettet werden? Doch. Doch, Gott möchte, dass sein Volk gerettet wird. Gott möchte, dass wir gerettet werden. Er möchte, dass diese Welt gerettet wird. Aber warum dann diese Geheimnistuerei? Warum dann dieser Quatsch? Also, was soll das? Naja, weil eines nicht funktioniert, weil Gott eines nicht möchte, er möchte keine Nebenbei-Mentalität zulassen. Das ist zumindest meine Auslegung. Er möchte keine Nebenbei-Mentalität zulassen. Er möchte nicht, dass Menschen die Gleichnisse auf halbem Ohr hören und alles klar, habe ich gehört, ist eine gute Idee, nehme ich mal mit. Die Beziehung zu Gott kann man eben nicht auf halber Arschbacke abreißen. Das funktioniert nicht. Ein Leben mit Gott ist eine intensive Sache, ist eine echte Beziehung. Ist nichts, was ich mir in den Schrank stelle und dann erinnere ich mich mit 80, 90 nochmal daran und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Das Leben mit Gott ist ein Unterwegssein, ist eine Nachfolge, ist eine Reise, in der ich wachse, in der ich mich entwickle im Zusammenspiel mit Gott, in der ich mich verändere und in der ich mit Gott Dinge tue, unterwegs bin. Und ich meine nicht irgendwelchen blinden Aktionismus, sondern Gott ernst zu nehmen. Gott möchte von seinem Volk, Gott möchte von seinen Kindern, dass wir nach seiner Gerechtigkeit leben. Er weiß, dass wir fehlerhaft sind. Er weiß, dass wir schwach sind. Aber er möchte, dass wir nach seiner Gerechtigkeit leben. Nicht, damit sie endlich eine Aufgabe haben. Ne? Mensch, wir hätten sonst gar nichts zu tun. Darum geht's nicht. Sondern, weil wir meistens mit unserer eigenen Gerechtigkeit beschäftigt sind. Mit dem, ich möchte mehr, ich brauche mehr. Gott möchte aber, dass wir seine Gerechtigkeit leben. Er möchte, dass jeder gesehen wird, dass jedem geholfen wird und dass jeder von ihm und von seiner Liebe erfährt. Er möchte, dass wir das leben, dass wir rausgehen und von ihm weitersagen. Er möchte, dass wir rausgehen und mit ihm in unserem Alltag. Ihr seid alle so unterschiedlich, ihr habt so unterschiedlichen Alltag, aber du in deinem Alltag erkennst, wo will Gott jetzt Gerechtigkeit schaffen? Wo will Gott mich gebrauchen, um etwas zu verändern? Und ihr erinnert euch, heute ist Trinitatis. Also nicht nur Gottes Herrlichkeit und auch nicht nur die Rettung durch Jesus. Beides wichtig. Sondern es kommt noch etwas Drittes dazu, ein Dritter, der Heilige Geist. Jesus ist gekommen, uns zu retten und er hat seinen Jüngern, er hat uns versprochen, den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist sendet uns Gott in diese Welt. Dich mit deinem Auftrag, in deinen Alltag, die Gerechtigkeit Gottes umzusetzen. Seine Gerechtigkeit zu leben und zu feiern. Uns und unserem Nächsten zum Besten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.